Das ist aber für uns klar, dass der Ausbau der Offshore-Windenergie absolut zentral ist für die Energiewende. Das ist der Gigant unter den erneuerbaren Energien. Deswegen schlagen wir sehr klar vor, zweiseitigen Contract for Difference, analog des britischen Modells, mit einer Indexierung am europäischen Verbraucherpreisindex. So wie unser Ausschreibungsdesign ist, planen wir im Moment mit zu dichter Bebauung. Und diese dichte Bebauung bedeutet, dass die am Ende sie gar nicht die guten Volllaststunden haben. Und das ist nicht effizient. Und deswegen gibt es inzwischen sehr, sehr sinnvolle Projekte, dass man mit den Nachbarländern kooperiert, dass es Vereinbarungen gibt. Insbesondere mit Dänemark ist da in einer ganz engen Kooperation interessiert.
Um die weiteren Investitionen in Offshore-Windparks zu sichern und die nächsten Offshore-Flächen im Jahr 2027 erfolgreich vergeben zu können, muss das Windenergie-auf-See-Gesetz und der weitere offshore-relevante Rechtsrahmen dringend im Jahr 2026 noch reformiert werden, bekräftigt der Bundesverband der Energie- und Wasserwirtschaft in einem aktuellen Positionspapier. Über die konkreten Forderungen spreche ich mit Kerstin André, Vorsitzende der Hauptgeschäftsführung. Frau André, mit welchen Herausforderungen sieht sich denn die Offshore-Windenergie aus Ihrer Sicht aktuell konfrontiert?
Also die größte Herausforderung sind steigende Investitionskosten und damit Planungsunsicherheiten. Die Frage, wie gestiegene Projekte und Kapitalkosten sich auswirken, aber auch was mit Nachfrageunsicherheiten ist, wie entwickelt sich der Strombedarf, Verzögerungen bei Netzanbindungen, also und natürlich die geopolitische Situation insgesamt. Und es ist aber für uns klar, dass der Ausbau der Offshore-Windenergie absolut zentral ist für die Energiewende. Das ist der Gigant unter den erneuerbaren Energien. Und wir haben eben gesehen, dass im August letzten Jahres wir mit Ausschreibungen ohne Gebote konfrontiert waren. Wir haben aber auch gesehen, dass andere Länder sehr schnell gehandelt haben mit wenigen, aber sehr effektiven Maßnahmen. Und das ist am Ende das, was wir auch brauchen, wie man über CFDs die Finanzierungsfrage klärt, wie man über Kooperation die Abschattungsthematik angeht. Also am Ende Realisierung und aber auch effiziente Realisierung zusammenzubringen.
Ein großer Teil davon, um das zu erreichen, ist der Rechtsrahmen. Und eine große Anpassung, die Sie auch in Ihrem Positionspapier thematisieren, ist eben das Ausschreibungsdesign mit Contracts for Difference als Förderinstrument, die eben bei besonders niedrigen Erträgen unterstützen und zu hohe Umsätze abschöpfen, treten eben hier in den Fokus. Denn auch ab 2027 müssen diese laut EU-Regularien bei einer strompreisgebundenen Förderung zum Einsatz kommen. Sie sagen in Ihrem Positionspapier, dass diese Contracts for Difference für die auszuschreibenden Flächen kurz- oder mittelfristig zwingend notwendig sind. Warum ist denn das so besonders für den Markt?
Also CFDs geben erstmal höhere Investitionssicherheit. Und das ist bei diesen gigantischen Projekten, wo wir uns ja im Milliardenbereich bewegen, natürlich unglaublich wichtig. Und diese Zweiseitigkeit ist aber auch deswegen sinnvoll, weil sie volkswirtschaftlich sinnvoll ist. Also im Prinzip wird der Erlös abgesichert, aber wenn der Erlös oder die Einnahmen dann darüber sind, dann gibt es auch eine staatliche eine Rückführung an den Staaten. Das ist ein sehr sinnvolles Instrument. Das hat man auch, gibt es viele Erfahrungen. Und deswegen plädieren wir eben sehr dafür, dass man hier bei Wind Offshore aus den Erfahrungen aus anderen Ländern lernt. Dänemark hat den CFD eingeführt, die Briten haben den CFD eingeführt. Und gerade bei den Briten ist eine Sache ganz besonders interessant, weil sie haben eine Inflationsindexierung dazu genommen, aber nicht kompliziert, sondern die haben sich ganz einfach am Verbraucherpreisindex orientiert. Und das ist ein sehr einfaches, sehr nachvollziehbares System. Da gibt es dann mal Schwächen, weil nicht alles en Detail berücksichtigt wird, aber diese Einfachheit, die schlägt sehr, die überzeugt sehr. Und deswegen schlagen wir sehr klar vor, zweiseitigen Contract for Difference, analog des britischen Modells, mit einer Indexierung am europäischen Verbraucherpreisindex.
Genau, dieses Thematik der Indexierung haben Sie jetzt angesprochen. Das bedeutet ja so ein bisschen eben die Vergütung an die Preisveränderungen, die eben über eine Projektaufbauspanne entstehen können, einzuberechnen.
Genau.
Was ist genau an diesem britischen Modell für Sie am interessantesten?
Dass es einfach ist. Es orientiert sich am Verbraucherpreisindex. Sie könnten natürlich auch hergehen und technologiespezifisch immer schauen, wie entwickeln sich die einzelnen Komponenten, welche Preissteigerungen haben wir da. Das könnte man alles machen, das macht es sehr komplex, das ist mit Sicherheit genauer, aber diese Komplexität trägt an der Stelle nicht und deswegen ist das britische Modell an der Stelle und man hat eben die Erfahrung gemacht. Ja, es ist ja nicht so, dass die ein theoretisches Modell auf den Weg haben, sondern da gibt es wirklich die praktische Erfahrung dahinter und das überzeugt und hier ist Einfachheit schon wichtig. Wir wollen Komplexität abbauen und das könnte man an der Stelle gut machen.
Ein Modell, was aus dem Bundesministerium vorgeschlagen wird in diesem Bereich, ist dieses Entweder-Oder-Verfahren, was im Prinzip noch eine weitere Prüfstufe einbauen soll in der Frage, ob jetzt Contracts for Difference gelten sollen. Das kritisieren Sie auch. Welche Risiken sehen Sie hier?
Also durch das Entweder-Oder-Verfahren kann ja nur in begrenztem Umfang ermittelt werden, ob das Projekt tatsächlich rein marktwirtschaftlich realisiert werden kann. Das ist ja der Grundgedanke. Und diese Logik überzeugt nicht, weil wir große Zeitspannen haben zwischen Ausschreibung und Investitionsentscheidung. Das sind weiterhin 3 bis 5 Jahre. Das ist zu lang, um tatsächlich hier auch die entsprechenden Informationen zu bekommen. Und dann bleibt einfach sehr, sehr viel unklar. Und für uns ist eben wichtig, dass wir tatsächlich auch ein einfaches Verfahren haben, dass wir ein Verfahren bekommen, wo die tatsächliche Realisierung auch wirklich gut funktioniert. Deswegen sagen wir, mit diesem Entweder-Oder-Verfahren könnten die gleichen Probleme auftreten, die wir jetzt eben auch sehen. Also dass Projekte dann nicht realisiert werden, weil sich eben durch die Preissteigerungen die Situation so verändert haben. Und das wollen wir nicht und deswegen halten wir von diesem Entweder-Oder-Verfahren nichts.
Die zwei Eigenschaften, die ich jetzt so ein bisschen raushöre, die also wichtig sind für Sie, ist zum einen irgendwie Einfachheit, dass ein klares System vorliegt, aber auch Flexibilität in der Preisgestaltung.
Genau, also man muss ja sehen, Offshore ist internationales Business und deswegen macht es total Sinn zu schauen, was sind eigentlich die erfolgreichen Momente in den anderen Ländern? Wie haben die anderen Länder das gemacht? Weil wenn Sie ein großer Projektierer sind, und es ist jetzt ja nicht so, dass wir hunderte von potenziellen Unternehmen haben, die im Offshore-Bereich investieren, sondern das sind einige wenige. Und die entscheiden dann halt, wo sind die Ausschreibungsbedingungen günstig und wo sind sie auch an der Realität orientiert. Und das ist halt dann entweder auf deutscher Seite oder sagen wir mal auf dänischer oder britischer Seite. Und deswegen ist es so wichtig zu schauen, was machen die anderen. Und diese Indexierung insbesondere machen alle. Und deswegen ist das schon ein Moment, das man mit berücksichtigen muss, dass wir hier den Markt attraktiv halten und eben in diesem internationalen Wettbewerb uns auch befinden. Ich würde aber noch eine Sache dazu nehmen, weil mir die sehr wichtig ist. Wir hatten das vorhin ganz kurz angesprochen mit diesen Abschattungseffekten. Worum geht es da? So wie unser Ausschreibungsdesign ist, planen wir im Moment mit zu dichter Bebauung. Und diese dichte Bebauung bedeutet, dass die am Ende sie gar nicht die guten Volllaststunden haben. Also am Ende sind die Windräder so eng beieinander, dass die in der Mitte stehen, mit dem sogenannten Windklau ja nicht mehr richtig zum Einsatz kommen. Und das ist nicht effizient. Und deswegen gibt es inzwischen sehr, sehr sinnvolle Projekte, dass man mit den Nachbarländern kooperiert, dass es Vereinbarungen gibt. Insbesondere mit Dänemark ist da in einer ganz engen Kooperation interessiert. Wir haben uns auch mit den Dänen dahingehend auch unterhalten. Und die Vorstellung, dass die Flächen, die ja eben nicht nur auf deutschem Hoheitsgebiet sind, sondern eben auch auf dänischem Hoheitsgebiet gemeinsam genutzt werden oder dass diese Fläche in Gänze genutzt wird, dann könnte man weniger dicht bebauen und hätte automatisch einen höheren Ertrag. Und dieser Ertrag ist das Entscheidende für die Frage, wie teuer wird eigentlich dieser Strom. Und mit einer Kooperation mit dänischem Gebiet, einer nicht so dichten Bebauung, haben wir in Studien ermittelt, dass wir die Kosten pro Megawattstunde um bis zu 11% senken könnten. Und das ist ein echtes Wort. Da die Dänen auch diese Kooperation wollen, hoffen wir sehr, dass wir hier tatsächlich auch europäische Projekte voranbringen.
Genau, ich habe das Gefühl, dass in den letzten Monaten öfter mal über Abschattungseffekte diskutiert werden, weil eben neue Untersuchungen auch herausgekommen sind. Wenn Sie jetzt sagen, welche Vorteile daraus entstehen können, was muss denn konkret an der Leistungsdichte angepasst werden, damit ja, die auftreten können?
Ja. Also diese Leistungsdichte, da ist ja das Thema, wie gesagt, wenn die zu eng stehen, zu eng zueinander stehen, dann haben wir das Problem, dass die Windräder in der Mitte nicht mehr die entsprechenden Volllaststunden liefern können. Und diese Volllaststunden sind 3.500 bis 4.000 Stunden. Dann ist es ein wirklich effizienter Park. Mhm. Und deswegen ist die eigentlich entscheidende Frage, wie dicht stehen die beieinander? Wenn ich sie weiter auseinanderbauen, stellen will, dann brauche ich mehr Fläche. Und es ist eine sehr einfache Grundüberlegung am Ende, größere Fläche für die Ausschreibungen oder größere Flächen gehen in die Ausschreibungen, damit wir dann wirklich einen effizienten Park auch haben können.
Und dafür sind die Kooperationen mit, mit den anderen...
Das ist ja nicht nur unsere Fläche, sondern das ist zum Beispiel, Dänemark ist da wirklich ein gutes Beispiel, weil die Dänen haben Fläche, wir brauchen aber nicht mehr so viel Strom. Die haben schon quasi genügend erneuerbaren Strom, die haben auch nicht diese Industrie, das ist ein viel kleineres Land, aber sie haben eben diese großen Flächen im Meer und deswegen gibt es dann auch ein großes Interesse, zusammenzuarbeiten.
So eine grundlegende Vereinbarung wurde dazu schon im Januar diesen Jahres bei diesem Nordseegipfel getroffen und dabei wurde veranlasst, dass bis zu 100 Gigawatt Erzeugungsleistung eben grenzüberschreitend auch vernetzt werden. Von den positiven Aspekten haben Sie schon viel gesagt. Welche Herausforderungen gibt es denn vielleicht auch bei diesen grenzüberschreitenden Projekten dann?
Genau, also das eine ist, dass die Dänen auch was dran verdienen wollen. Das ist logisch, das ist auch richtig so. Also von daher wird man diese halt am Ende genau prüfen müssen oder das auch ausjustieren müssen. Auch das darf wieder nicht sehr komplex werden. Wir haben da auch einen Vorschlag gemacht, wie man eben bei einer Anbindung die Erträge auch verteilt. Es gibt zwei verschiedene Projekttypen. Das eine sind die sogenannten Offshore Hybrids, auch hybride Interkonnektoren. Das ist das, was auch im Nordseegipfel als bilateraler Vertrag dann unterzeichnet wurde, das Bornholm Energy Island, wo zwei Länder oder auch mehr, aber in dem Fall waren es eben zwei, Deutschland und Dänemark, angebunden sind oder angeschlossen sind. Und dieser Windpark an sich muss noch ausgeschrieben werden, aber es ist eben mit zwei Übertragungsnetzbetreibern, Dänisch und Deutsch, hier ein Projekt an den Start gegangen. Dann werden quasi Strom und Kosten geteilt. Mhm. Na, und das muss man dann eben nachjustieren, wie. Und dann gibt es das andere Projekt, das ist das Cross-Border Radials. Da wird schlichtweg ein oder auch mehrere Windparks in einer Wirtschaftszone eines Landes gebaut, aber grenzüberschreitend radial. Also das heißt angebunden oder das Netz geht eben auch noch über das andere Land drüber. Und so könnten zum Beispiel Offshore-Windparks in der dänischen Zone von Nord- und Ostsee gebaut werden. Dänemark hat die Fläche, weniger Nachfrage. Und der Stromanschluss geht dann aber nur in Richtung der deutschen Küste und an das deutsche Stromnetz. Und das sind so die zwei Möglichkeiten, wie man das im Moment macht. Aber sie brauchen natürlich bilaterale Pachtverträge, sie brauchen Kostenverteilung. Der Vertrag ist vermutlich ein bisschen komplizierter, aber im Grundsatz genau richtig. Und wie gesagt, Offshore ist ein europäisches Thema und deswegen würde hier natürlich europäische Kooperation auch eine ganz große Rolle spielen. Man muss ein bisschen aufpassen, dass man nicht zu einer Doppelzählung kommt. Wir haben einen einfachen Weg vorgeschlagen, das heißt, und dann geht es auch um die Frage, wie wird das eigentlich auf die Ausbauziele angerechnet? Mhm. Ist das jetzt quasi Teil unseres Ausbauziels?
Haben Sie vielleicht dazu eine Zeitperspektive, wo Sie vermuten könnten, dass ein so überschneidendes Projekt zur richtigen Umsetzung fertiggestellt werden kann?
Naja, also seitens der Übertragungsnetzbetreiber wird gebaut. Und das Interessante ist, dass so ein Windpark, das sind wirklich beeindruckende Zahlen, nicht so lange braucht. Also ich habe ja vorhin mal gesagt, zwischen Ausschreibung und FID, also Investitionsentscheidung, vergehen so 3 bis 5 Jahre. Aber zwischen dem ersten und dem letzten Windrad sind 12 Monate. In einem Jahr wird zwischen erstem und letzten aufgebaut. Der entscheidende Zeitfaktor ist das Netz und der Netzanschluss, die werden aber auch schon gebaut. Also von daher reden wir hier über, für solche Großprojekte, die das sind, über, wie ich finde, verblüffend kurze Zeiträume. Das kann richtig schnell gehen und sollte auch richtig schnell gehen. Offshore ist wirklich der Riese unter den Erneuerbaren und den brauchen wir.
Perspektivisch sieht sich auch die Wasserstoffbranche im Nordseeraum. Projekte untersuchen ja schon, wie kann in Offshore-Windparks produziert werden und aber auch transportiert. Auch hier kommen eben grenzüberschreitende Projekte ins Gewicht und Transitrohrleitungen zum Transport eben von Wasserstoff. Ja, gesetzliche Anpassungen sind hier auch so ein bisschen die Baustelle. Wie ist hierbei Ihre Position?
Also der stromseitige Offshore-Ausbau und Wasserstoffinfrastrukturen, Offshore-Elektrolyse, Offshore-Wasserstoff-Pipelines, die sind schon wesentlich. Das ist für uns ein sehr wichtiger Punkt. Wasserstoff ist eine total wichtige Option. Wir brauchen Moleküle in Deutschland. Wir sind gerade industriell, aber auch in der Wärme, haben wir gasbasierte Optionen. Und die Komplettelektrifizierung funktioniert hier aus verschiedenen Gründen nicht. Deswegen die klimaneutralen Moleküle und das ist dann eben der Wasserstoff. Und das braucht natürlich die richtigen gesetzlichen Rahmenbedingungen. Also inwieweit ist das, diese Importpipeline Teil des Kernnetzes? Inwieweit wird die Importpipeline ins Windseegesetz aufgenommen, damit diese Projekte dann auch vorangehen können? Und diese nördlichen Importkorridore sind absolut relevant. Im Übrigen auch Projekte, wo ich immer meine, wir sollten da auch viel mehr Chance noch reingeben. Also Offshore-Elektrolyse könnte in ganz vielen Stellen, weil es eben interessante Anbindungspunkte und Netzverknüpfungspunkte ermöglicht, auch nochmal im Bereich Energieversorgung super wichtig werden. Und wir reden ja viel über, wo wird geforscht, was ist so die Zukunft. Und das ist so eine, ich würde mal sagen, so eine nahe Zukunft. Das ist noch nicht so völlig weit weg. Muss aber in der Realisierung natürlich noch wirklich viel Push bekommen. Aber es kann eine große und wichtige, bedeutende Rolle spielen.
Jetzt heißt ja unser Podcast, was jetzt passieren muss. Und wir haben zwar schon viel darüber gesprochen, eigentlich, was hier und da angepasst werden muss an Gesetzgebung und auf Marktebene. Ich würde trotzdem aber gerne noch mal fragen, vielleicht können Sie noch mal in einigen kurzen Punkten zusammenfassen, was muss denn passieren, damit eben der Offshore-Windausbau auch seine Ziele erreichen kann?
Ja, sehr gerne. Also das eine hatten wir schon besprochen, wir brauchen diesen zweiseitigen CFD mit einer sinnvollen Indexierung. Und da würde ich einfach die schlichte Empfehlung geben, Blick in andere europäische Länder, wo man erfolgreich ist mit diesem Design und wir hier nicht einen deutschen Sonderweg machen, weil, wie gesagt, die großen Unternehmen eben entscheiden nur für eine und nicht für zwei. Also sagen wir halt für, die stehen einfach im Wettbewerb hier und deswegen würde das aus unserer Sicht Sinn machen und es erhöht eben die Investitionssicherheit. Das Zweite wäre das Thema Leistungsdichte, gegen diese Abschattungseffekte vorzugehen. Da hatten wir gesprochen über die Kooperation. Dänemark ist da ein gutes Beispiel. Ein Land, was viel Fläche hat, was genutzt werden kann, aber auch den Strom selber gar nicht in der Form braucht. Und das Dritte wäre tatsächlich beim Rechtsrahmen nochmal zu schauen, was kann getan werden, auch für die bestehenden Projekte. Wir haben in einer Studie mal Folgendes betrachtet. Im Augenblick ist es ja so, läuft dieses Projekt 25 Jahre und dann ist Schluss. Aber warum eigentlich? Wenn das Projekt in der Lage ist, einfach auch gut weiterzulaufen, dann kann es ja auch weiterlaufen, braucht ja keine Förderung. Die sind abgeschrieben, ja, die liefern aber einfach noch Strom. Und es gibt auch gar keinen Grund, warum auf dänischem Gebiet, wo man sagt, schon 35 Jahre Betriebslaufzeit, 10 Kilometer weiter, nur weil es auf deutschem Gebiet ist, aber das gleiche Projekt nur 25 Jahre hat, das ist totaler Unsinn. Und deswegen plädieren wir sehr dafür, Weiterbetrieb von bestehenden Windparks und Netzanbindungssystemen zu ermöglichen, damit die Projekte mehr als 25 Jahre betrieben werden können, was eben technisch möglich und wirtschaftlich sinnvoll ist. Und man sollte auch überlegen, ob man bei den neuen Projekten gar nicht erst bei 25 Jahren anfängt, sondern gleich auf 35 Jahre verlängert. Das steigert die Kosteneffizienz und mindert im Übrigen auch die Anzahl der Umwelteingriffe. Also es ist ja nicht so, dass wir hier über ein paar Fähnchen reden, sondern das sind schon herbe Umwelteingriffe in den Meeresboden, in das Ökosystem Meer. Und wenn man hier, indem man länger nutzt, also sagen wir mal, der Wal wird sich vielleicht auch daran gewöhnt haben, hoffe ich doch zumindest und gehe eigentlich auch von aus, zumindest das, was wir so hören und uns ja auch informieren an der Stelle. Und dann geht es eben noch letztlich um die Frage, und das ist der letzte Punkt, den ich anbringen will, man spricht von den sogenannten voruntersuchten Flächen. Und wir fordern, dass nur noch voruntersuchte Flächen in die Ausschreibung gehen. Das bedeutet, in diesen Flächen ist schon getestet worden, wie ist der Boden, wie ist das Ökosystem, wie passt es mit militärischen, aber auch touristischen Fahrwegen zusammen. Das BSH, also die Institution, die da unterwegs ist, dass da eben schon voruntersucht wird. Das würde zu Kosteneinsparungen führen und auch zu Zeiteinsparungen, was sehr miteinander zusammenhängt. Weil das kann bis zu 2 Jahren sparen. Ich habe ja vorhin gesagt, die Zeit zwischen Zuschlag oder Ausschreibung und Investitionsentscheidung ist 3 bis 5 Jahre. Und dieses Preisrisiko in diesen 3 bis 5 Jahren aufgrund von Preissteigerungen, das wird eben eingepreist. Und je kürzer die Zeit ist, umso genauer kann das Gebot auch werden und günstiger auch, niedriger. Und deswegen ist unsere Forderung, dass nur voruntersuchte Flächen in die Ausschreibung gehen können. Und das sind relativ einfache Hebel, wo wir der Meinung sind, das kann man im Windseegesetz machen. Das ist nicht alles kostenlos. Manches schon, also eine zeitliche Verlängerung ohne zusätzliche Förderung ist ein relativ einfacher Punkt. Europäische Kooperation ist eins der Themen, die sowieso übergreifend total wichtig werden. Und wir müssen die Ausbauziele erreichen. Und je mehr Ausbauziele und je mehr Erneuerbare wir im Stromsektor haben, umso weniger Importe brauchen wir auch an anderer Stelle. Nehmen wir mal das Beispiel Öl. Wir sehen den Umstieg auf die Elektromobilität. Die muss mit erneuerbarem Strom zukünftig natürlich versorgt werden. Und das bedeutet geringere Ölimporte. Und das ist die Milliardenrechnung, die wir immer gegensetzen müssen. Also hier eins punktuell anzuschauen, ist keine vernünftige Politik. Es ist ein ganzheitliches System. Und die Erneuerbaren im Offshore-Bereich, das ist schon, die können schon liefern, wenn die stehen.
Alles klar, vielen Dank für das Gespräch.
Ich danke Ihnen.
Vielen Dank an Kerstin André für das Gespräch. Wie in vielen Bereichen der Energiewende stehen wir auch in der Offshore-Windenergie vor wichtigen regulatorischen Beschlüssen. Wie bewerten Sie die vom Verband eingereichten Vorschläge? Was jetzt passieren muss, ist ein Podcast des Magazins Erneuerbare Energien. Hier zeigen wir, welche Konzepte und Projekte die Energiewende voranbringen. Wenn Sie Anmerkungen oder Themenvorschläge haben, schreiben Sie uns gern eine Mail an redaktion@erneuerbareenergien.de. Folgen Sie dem Podcast für mehr Folgen von Was jetzt passieren muss.